Beg. Beg. Beg!
Great.
No! Beg! Come on, Felix. Tell them how you were actually working for the Resistance the entire time. Come on! Tell them all about the important information that you were giving up. Tell them about all the messages and the dog bowl and everything else. Just tell me.
What did she say? What did she just say? What did she just say? What did you say to her? Tell me, what did you say to her?
There was a yellow dog bowl. It was a signal. It meant there was a message in the garbage dump. Turn it over. It was a signal. It meant there was a message in the garbage dump.
Oh, that was you.
Oh my God.
What are you doing?
Chief.
There was a yellow dog bowl. I used it. We're wondering who the source was, Colonel. There's no other way he could have known. He's the only other one that would know about it. He's the reason we know about the death lists. He's the reason I saved Callie. He's the reason we're on this ship. He's the one who gave us the inside information. There's our source, Colonel.
Hallo und herzlich willkommen im Bahnhofskino. Jetzt habe ich schon wieder überlegen müssen. Battlestar Galactica, Bahnhofskino Galactica auf der Bahnhofskino Galactica. Wir sind zurück im All und mein Name ist Patrick und an meiner Seite ist die Britt-Marie. Hi.
Halli, hallo. Ja, auf der Galactica zusammen mit einer neuen Folge für euch. Ja.
Wir bekommen mal wieder hier so einen Überlebenden-Count, nachdem jetzt ein paar Folgen lang Pause war und keiner genau wusste, wie viele sind da überhaupt gestrandet. Deswegen lohnt sich vielleicht an dieser Stelle einmal hier die Erwähnung, dass wir wieder eine offizielle Zahl kriegen der Überlebenden.
Ja, das war wirklich cool, weil irgendwie habe ich die überhört. Dann sag sie doch gleich, wie viele offiziell Überlebende haben wir denn?
Es sind, jetzt muss ich tatsächlich nachgucken, verdammt nochmal.
41.435.
Richtig. genau, einige sind umgekommen, einige sind zurückgeblieben, erwähnt glaube ich auch da mal im Vorbeigehen, was ich irgendwie besonders hart finde, so von wegen einiger mutmaßlich mal haben es einfach nicht auf die Schiffe geschafft und dann gibt es natürlich auch noch die im All explodierten zivilen Schiffe da bei der Nuklearexplosion.
Aber ich meine, die sind zurückgeblieben, what?
Ja.
Und jetzt darben die da unten oder was? Also ich habe jetzt nicht gesehen, ja, die werden wahrscheinlich irgendwann sterben. Es passt total auch irgendwie, ich habe heute Morgen noch vor unserer Aufnahme eine Podcast-Folge gehört über gestrandete Leute, also ehemalige Seefahrer von 1800 Eppes, die auf einer Insel gestrandet sind und sich dann auch durchschlagen mussten.
Ja.
Und da dachte ich mir, das ist auch so ein bisschen so, dann muss man jetzt halt so ein bisschen Robinsonade, weißt du, so ein bisschen versuchen, sich da durchzuschlagen, aber ich hatte nicht gesehen, dass auf dem Planeten also Ackerbau und Viehzucht, glaube ich, ist da nicht.
Ja, natürlich ist das möglich. Also irgendwie haben die Menschen da ja auch überlebt, bevor die Zylonen kamen und gesagt haben, okay, jetzt gibt es ja Essenrationen oder so.
Ja, da waren ja vorher
so,
keine Menschen drauf, oder? Das ist ja.
Ach so, ja, aber die haben den besiedelt. Der ist ja schon, die konnten den ja schon bewirtschaften, sage ich mal. Also der Hund, der hier
aber
aus seinem Napf
ist,
der will ja auch Futter haben. Ja, genau werden wir es nicht erfahren, aber es sind ja auch einige umgekommen, eben bei dieser Explosion im All am
Ende
der zweiten
Staffel. Aber deutlich weniger sind es auch nicht. Also dafür, dass wir, mit wie viel haben wir sind wir gestartet am Anfang?
Knapp 50.000.
50.000, gell, ungefähr. Ich finde, dafür, boah.
Wir also hatten ein kleines Upgrade zwischendurch, genau, als die Pegasus zur Flotte stieß. Und dann hatten wir ein massives Downgrade am Ende der zweiten Staffel.
Wie viel waren denn das? 1000?
Ja, das waren nicht viele. Genau. Kleines Downgrade am Ende der zweiten Staffel, als es eben diese nukleare Explosion gab und das ein paar zivile Schiffe mitgerissen hat und eben die Cloud 9 zerstört hat. Und jetzt sind wir bei 41.300 und ein paar zerquetschte.
Ja.
Immer noch keine manageable size, wie hier Cavill sagen würde, so von wegen, lass uns das Ganze runterdampfen auf 1000, aber wir werden gucken, was aus den Überlebenden wird. Ja. Genau. Collaborators. 27. Oktober 2006 ist der Sendetermin gewesen bei Sci-Fi vor knapp 20 Jahren. Regie Michael Reimer, alter Battlestar-Hase, genau wie der Autor Mark Verheiden, der das Drehbuch verzapft hat. Und ich kann mich nicht ganz daran erinnern, haben wir Housekeeping? Ich glaube, wir waren gut das letzte Mal. Okay.
Ich wollte gerade sagen, ich kann mich auch an nichts erinnern. Also deswegen, wobei, das ist nie eine Garantie, weil ich bin ja grundsätzlich vergesslich. Aber nein, ich glaube, wir hatten alles geklärt, was zu klären war.
Ja. Danke übrigens an dieser Stelle auch an Boris im Bahnhofskino Discord, der uns zu Recht darauf hingewiesen hat, wie sich Samuel Anders und Sharon, also Boomer, das erste Mal begegnet sind. Wir haben das ja mittlerweile aufgeklärt. Und, aber ich finde es gut, auch wenn es ein paar Tage zu spät kam, in dem Fall, was heißt zu spät, für Boris gerade rechtzeitig, denn wir strahlen ja ein bisschen zeitversetzt aus, wenn wir auf sowas hingewiesen werden. Das heißt, Menschen zeigen Interesse und interagieren mit uns. Und das freut mich immer sehr. Danke dafür. Ja.
Sehr schön.
Ich habe mich auch durch den Podcast-Kommentar gehört, der war echt massiv unergiebig dieses Mal. Ron Moore scheint sich so ein bisschen darüber zu wundern, dass diese Folge einigermaßen populär ist. Wobei man ja auch sagen muss, der nimmt die Dinge auch immer auf. Ich glaube, vor dem offiziellen Sendetermin oder sehr, sehr kurz nach der Erstausstrahlung. Und ich glaube, so richtig, der kriegt noch nicht so richtig mit, wie die im Fandom und generell beim Publikum und der Kritik ankommt. Aber er sagt, ja, ich bin überrascht, wie sehr die Leute Collaborators mögen. Und ja, ich meine, die Folge ist gut, aber nun gut. So
gut,
ungefähr.
Collaborators ist natürlich aber auch die Folge, die man gebraucht hat oder die man braucht, weil es natürlich die Auseinandersetzung mit dem Ganzen, mit den Konsequenzen dessen ist, was vorher passiert ist. Und ja, natürlich ist das eine Folge, die man in jeder Serie an irgendeiner Stelle, wenn man sowas Ähnliches hatte, hat. Aber ganz ehrlich, es ist auch eine Folge, die ich wirklich brauche, weil das ist ja auch genau das, was ich mich gefragt habe. Was passiert denn jetzt mit den Leuten, die jetzt quasi wieder zusammengefasst auf engstem Raum auch miteinander irgendwie zurechtkommen müssen oder eben nicht zurechtkommen müssen? Und da finde ich das spannend, das jetzt hier zu sehen.
Es gibt im Englischsprachigen diesen schönen Begriff des Palette Cleansing. Ich glaube, der sich nicht so wirklich sauber übersetzen lässt. Also von wegen einfach mal hier reine machen, einfach mal die Stimmbänder ölen und jetzt wieder irgendwie von vorne tatsächlich mit dem Fallout zurechtkommen hier.
Ja, den Geschmack neutralisieren, bevor man dann wieder neu, genau.
Und das ist ein bisschen hier rein Tisch machen und dann weiter im Text. Und das ist diese Folge und ich glaube deswegen auch nötig, einfach auch nur aufgrund dessen so eine Art, ich möchte nicht sagen Bottle Show oder Bottle Episode, das klingt immer gleich so kleinkalibrig, aber tatsächlich keine Folge mit jetzt großen Action-Szenen und Konflikten und grandiosen visuellen Effekten, sondern eher so eine Art Kammerspiel über weite Strecken. Aber jetzt nicht uninteressant. Wir haben auch ein paar neue Sets, muss man sagen. Ne? Wir haben das Zylonenschiff und wir haben die Luftschleuse. Man sieht endlich mal, wie jemand durch die Luftschleuse rausgejagt wird.
Aber die Luftschleuse ist deutlich größer als alle Luftschleusen, die wir bisher gesehen haben, oder? Ich dachte so,
Ja, man merkt, der wird so ein bisschen mehr Kohle, glaube ich, auch einfach hier für visuelle
Effekte.
Ja, das
kann gut sein, ja. Interessanterweise ist die, also populär und populär, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass die Folge für viele auch interessant ist, weil sie sich halt wirklich deutlich mit den Charakteren beschäftigt. Mhm. Also sie gibt, ich weiß nicht, ich finde nicht, dass sie einem neue Informationen gibt, das nicht, aber sie vertieft halt das, was wir von vielen halt einfach auch schon wissen.
Ja.
Und ja.
Und sie haben gut daran getan, weil ich wusste ja mehr oder weniger, worauf es hinausläuft, obwohl ich jetzt keine spezifischen Erinnerungen hatte an die Folge, aber dass Gemma eben nicht weit in Staffel 3 hinein überlebt, daran erinnerte ich mich doch wohl. Habe aber auch hier und da angemerkt, ich glaube in der letzten oder vorletzten Episode, dass es schon merkwürdig ist, dass sie ihn da einfach haben überleben lassen, aber das hat ja tatsächlich einen ordentlichen Payoff. So haben wir zumindest ein bisschen Bezug zu einer Figur, die hier über die Klinge springt und sagen nicht einfach, ach, kenne ich den? Egal. Also das ist schon sehr, sehr dramatisch, wie das
halt
der Einstieg
ist. Es ist halt das Exempel, das hier statuiert wird für die Zuschauer. Stellvertretend für natürlich die anderen, die sie wohl auch schon alle haben, über die Klinge springen lassen, sage ich
mal. Ja, 13 sind es, glaube ich. Ne?
Ich glaube nicht, dass er der Erste war.
Nee, sie haben an der Stelle kommt ja dieser Dialog zwischen Adama, Junior und Senior. Und die Adama sagt ja, komisch, 13 Leute sind in den letzten Wochen einfach so verschwunden. Wo sind die nur hin? Ich glaube, es ist ein gutes Dutzend, ja.
Was erstaunlich wenig sind dafür, dass wir gesehen haben, wie viele Leute in dieser Polizei halt waren. Aber ich meine, vielleicht hat dann die Anonymisierungstaktik doch besser geklappt als vermutet.
Ja, da stehen ja auch noch welche auf der Liste. Sie haben ja diese Liste und sagen, stimmt. Da stehen noch 50 plus Namen oder so drauf. Britt-Marie, kleiner Blick hinter die Kulissen und ich haben uns gesagt, lass mal jetzt nicht zu mäkelig sein, zu spezifisch und alles mögliche hinterfragen. Ich glaube, auch da gibt es einen kleineren Bruch in der Kontinuität, aber ich gehe jetzt einfach mal, weil es gab deutlich mehr NCPs, also New Caprica Police, Geheimpolizei, mitarbeitende Kollaborateure, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass dieser Zirkel an Bord der Galactica eben nicht von allen einfach weiß. Also,
ja.
Der erste Handlungsstrang, ich hoffe, das ist einigermaßen gut strukturiert. Wir haben im Grunde eine Kernhandlung rund um diesen Zirkel, der hier Judge, Jury und Executioner ist für diese Kriegsverbrecher. Und dann noch einen kleinen Nebenhandlungsstrang mit Bolter. Und ich habe versucht, diesen Haupthandlungsstrang in zwei Teile aufzuspalten. Und zwar beginnen wir mit Bolter, mit Tom Zarek und Roslyn. Nach Bolters Verschwinden nämlich folgt Tom Zarek ins Amt des Präsidenten. Aufgrund seines schlechten Standings beim Militär sieht er aber in seinem Amt keine Zukunft und bietet Roslyn an, ihr nach der Reinstallation des Zwölferrats die Präsidentschaft zu überlassen. Roslyn bietet ihm im Gegenzug das Amt des Vizepräsidenten an. Nach der Amtsübergabe schon wieder Amt stellt sich heraus, dass Zarek nach der Flucht von New Caprica eine Executive Decision, wie nennt man das, Noterlass, ein Erlass von ganz oben, so genau, erlassen hatte, gemäß dem Verräter nach Kriegsrecht durch einen aus 6 Widerständlern oder 6 Personen aus dem militärischen Dienst gebildeten Zirkel verurteilt und hingerichtet werden. Roslyn widerruft diesen Erlass und spricht eine generelle Begnadigung aus. Man merkt immer gleich, dass ich so ein bisschen mit diesem Step vom Englischen ins Deutsche, gerade bei Militärsprech und so Jurasprech, ein bisschen Problemchen habe. Weil ich dann immer da sitze und denke, ah, the circle, executive decision. Also, egal.
Ein gesetzlicher Erlass oder so.
Ja, es ist von ganz oben, sagen wir mal, was nur der Präsident darf.
Okay.
Frage? Hat aber keiner mitbekommen, außer den 6, die da sitzen.
Nein, natürlich nicht. Frage?
Ja.
Warum ist Tom Zarek der Präsident? Es gab doch keine Wahl nochmal.
Weil er zuletzt Vizepräsident war, ne?
Okay, also deswegen ist er nachgerückt. Okay, da war ich mir nicht ganz sicher, ob das der Grund war. Okay, gut.
Also der Ablauf der Ereignisse ist ja folgender. Er ist tatsächlich er war Vizepräsident auf New Caprica, bis die Zylonen kamen. Dann kamen die Zylonen, Tom Zarek sagt, ich mach das nicht mit, wurde in Knast geworfen und jetzt haben die Leute offenbar verziehen. Beziehungsweise es gab nichts zu verzeihen, er war ja immer loyal, hat nie mit den Zylonen kollaboriert und ist eben der Amtsnachfolger, genau.
Aber dass er dann auch einfach seinen Posten abtritt und Roslyn den gibt, und Roslyn ist ja aber auch nicht gewählt.
Ja.
Also das ist ja auch irgendwie krass, oder? Ich meine, gut, die Leute sehen sie wahrscheinlich jetzt auch als...
Ich habe die Frage auch gestellt, ja.
Also sie sehen sie wahrscheinlich positiv, weil sie eben auch nicht mit den Zylonen zusammengearbeitet hat und sozusagen auch vielleicht so ein bisschen den Widerstand repräsentiert nach außen.
Genau.
Aber... im Grunde wird hier da auch jemand jetzt vor die Nase gesetzt, der einfach nicht gewählt wurde, und das ist auch irgendwie krass.
Aber ich glaube,
die haben so viele andere Probleme gerade, dass die da sagen, dass die halt Schulter zucken, so nach dem Motto, naja, die war ja schon mal Präsidentin, die wird es schon können, so nach dem Motto.
Ich denke schon, erstmal, ich glaube, die Reue ist groß seitens der zivilen Bevölkerung, so von wegen, oh, hätten wir doch Frau Roslyn wählen wollen,
ja,
oh, scheiße.
Ja, hätten wir auch sie gehört.
Naja. Andererseits sehe ich auch deinen Punkt, nämlich erinnert mich natürlich auch gerade an die aktuelle Bundesregierung, von wegen, nein, wir machen keine neuen Schulden, einen Tag im Amt, okay, hier ist das neue Schuldenpaket. So stinkt es ein bisschen. Also von wegen, Tom Zarek schlägt eben sie vor als Vizepräsidentin, sie wird gewählt, einen Tag später, so ist ja der Plan, das ziehen sie offensichtlich auch durch, tritt er ab im Sinne von, und ich übergebe mein Amt an die Vizepräsidentin.
Da
würde ich mich als, ich glaube, Teile der Zivilbevölkerung werden da auch sagen, hey, Moment mal.
Schon wieder, kaum sind wir zurück, kaum sind wir einen Tag wieder zurück auf dem Schiff, schon wird hier wieder politisch gemauschelt. Ja.
Es ist eine Mauschelei, an dessen Ende, wie kommt er da überhaupt ins Vizepräsidentenamt? Nee, er tritt ja nicht zurück. Er stellt sie als Vizepräsidentin auf, sie wird gewählt, er tritt sein Amt gar nicht erst an, sie wird dadurch Präsidentin und er nennt ihn wiederum zum Vizepräsidenten. Und wenn ich das jetzt irgendwie falsch rekapituliert habe, dann schreibt uns gerne an galaktikapodcast@gmail.com. Ich glaube, das ist die Abfolge der Ereignisse. Das klingt schon sehr, sehr shady, ehrlich gesagt.
Aber so richtig erklärt, also wurde das tatsächlich so im Detail erklärt? Das war irgendwie so?
Ja, ich glaube schon, der Plan wird formuliert und da macht es eben die Folge leicht, indem sie einen Zeitsprung anscheinend vollzieht über nicht uns nicht bekannter Dauer. Nämlich die Folge endet dann einfach damit, dass sie offensichtlich schon im Amt ist und er der Vizepräsident, ja. Und das war's.
Also das ist schon mal leicht gelöst worden, in Ordnung. Was ich total krass finde, das war für mich wirklich eine Überraschung in dieser Folge, dass sich herausstellt, dass diese Verfolgung der vermeintlichen Kollaborateure oder eben Verräter oder wie auch immer man sie jetzt nennen möchte, tatsächlich legal war.
Ja.
Also weil das war ja die Diskussion, die dann kommt, als dann, als Starbuck ja dann dazugeholt wird ins Komitee, nachdem ja dann ihr Mann gesagt hat, also Sam, er hört auf, dann holen sie einfach seine Frau, was ich übrigens auch super shady finde, aber okay. Und dann sitzt sie da halt da und dann fragt sie sich, ja, aber Moment mal, ist das hier alles überhaupt, also was ist das? Ist das irgendwie so eine so eine Willkürgeschichte oder so, was sie auch, glaube ich, gemacht hätte, das wäre ja egal gewesen, aber sie hat zumindest mal hinterfragt, dann meinten die so, nee, das ist alles legal, und da habe ich noch gedacht, ja, Bullshit, und plötzlich kommt dann dieser Zettel, den sie ja auch in die Hand gedrückt bekommt, wo man dann halt sieht, ja, Executive Decision Order,
ja, genau.
Von eben Zarek. Und ich so, was? Also das fand ich auch krass. Und was ich auch krass finde, ist, dass das aber auch irgendwie keiner wusste. Also weder Adama, wobei da kann man diskutieren, weil Adama hat ja eigentlich, klar, der ist natürlich jetzt Commander des Schiffes, aber der hat ja mit der Politik an und für sich nichts zu tun. Also, dass der da raus ist, das finde ich noch verständlich. Aber dass dann halt Roslyn nichts weiß, das ist eigentlich ein großer Fehler, weil normalerweise, also kriegt man ja quasi die alten Amtsgeschäfte vor die Nase gesetzt, und dann muss man sich damit auseinandersetzen.
Ja.
Und sie wusste aber auch eben von nichts.
Ich weiß tatsächlich zu wenig über das, die amerikanische Politik, und das ist ja quasi hier analog dazu, mehr oder weniger, einfach wie so die juristische Aufstellung da ist, um sagen zu können, wie das funktionieren kann. Weil im deutschen politischen System, Rechtssystem, würde sowas ja niemals funktionieren. Genau, dass da das Staatsoberhaupt quasi etwas erlässt, aber niemanden darüber informiert. In den USA, jetzt auch mal so mit Blick zurück auf militärische Einsätze oder zum Beispiel auch hier die Gefangennahme und Hinrichtung von, also nicht Gefangennahme, Hinrichtung von Osama Bin Laden oder anderen Terroristen, da gibt es das ja anscheinend, dass man sagen kann, okay, ja, was ihr übrigens alle nicht wusstet, ne, wir haben da Leute hingeschickt und hahaha. Und anscheinend ist das fein. Das ginge, glaube ich, in Deutschland nicht. Außer der Geheimdienst macht es, aber das ist dann wiederum was anderes. It's complicated.
Mhm. Ja, genau. Und wir haben uns ja auch gefragt, wer, also diese 6 Leute, die dann ja da ausgewählt worden sind,
ja, das finde ich auch schwierig.
Warum? Also warum sind die ausgewählt worden und haben die irgendwie, also man sollte ja meinen, dass dieser
Zirkel eben... Genau, gab es da einen Bewerbungsprozess oder sowas?
Also man sollte meinen, dass der Zirkel ja verhältnismäßig objektiv an die Sache rangeht, was sie ja nicht tun. Also ganz ehrlich, die Leute, die da sitzen, sind die schlimmsten, die man hätte wählen können, weil die haben natürlich alle die haben alle durch die Bank weg, bis vielleicht auf Sam, obwohl Sam ja auch, die haben alle eine persönliche Agenda. Mhm. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch schwierig, jemanden zu finden, der keine persönliche Agenda hat, weil es waren ja alle von der Situation betroffen. Aber ich meine, hier sitzen jetzt wirklich Leute drin, wo ich denke, also bitte, ja. Ich meine, wir haben Tai, der seine Frau umgebracht hat, aufgrund dieser ganzen Situation und sich quasi da gezwungen fühlt, sozusagen das als letzte Konsequenz durchzusehen. Das heißt, der ist schon mal sowas von traumatisiert und voller Hass und Rachegefühle, was er ja auch selber sagt. Er sagt ja in der Diskussion darüber, ob Geta bestraft werden soll oder nicht, sagt er ja, also meine Frau ist auch bestraft worden und die mochte ich viel lieber als Geta. Also da musste ich übrigens auch ein bisschen schmunzeln.
Ja, das ist klar, lustig, okay. Ja.
Also ich meine, der ist schon mal eine Katastrophe, ja. Also subjektiv ohne Ende. Ich glaube, der lässt einfach alle ganz konsequent über die Klinge springen. Ich glaube, der hat noch nie jemanden nicht schuldig gesprochen. Dann haben wir hier den Chief, der auch seine persönliche Agenda hat, weil er ja seine Frau eben verhaftet worden ist und einfach umgebracht werden sollte.
Ja.
Und der hat da auch einen ziemlichen Hass, den er in sich da trägt, was wir ja auch noch wissen, wenn wir uns daran erinnern, wie er ja als Unionführer irgendwie, als Gewerkschaftsführer ja auch, wie aggressiv der da reagiert hat, auch in der Diskussion vorher. Ja, er hat Gewissensbisse, aber in erster Linie möchte auch er, glaube ich, Rache. Dann haben wir Sam, der auch eine persönliche Agenda hat, weil ja auch seine Frau einfach verhaftet wurde und 4 Monate komplett verschwunden war. Aber der hat offensichtlich noch mehr, also der ist der Einzige, wo ich sagen würde, in dieser Truppe, außer vielleicht noch die Frau, deren Namen ich gerade nicht weiß, die vielleicht noch, also der noch so ein bisschen, wo ich das Gefühl habe, noch ein bisschen versucht, wenigstens da objektiv ranzugehen. Dann haben wir die Frau, irgendeine Militärdame.
Die eine ist diese Celix, Diana Celix, die im Team ist von Tyrell. Auch da gibt es irgendwie ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen Tyrell und ihr, weil sie ist seine Mitarbeiterin, das ist auch nicht ganz, sie ist ja auch komplett befangen, also das heißt, sie müsste gegen ihren ehemaligen Chef votieren, wenn sie jetzt sich gegen ihn stellen würde.
Ja, und auch bei ihr habe ich aber das Gefühl, dass sie auch eher tendenziell dazu neigt zu sagen, ab mit dem Kopf, statt so. Und dann haben wir noch den Vater, also diesen einen,
Connor,
den wir
irgendwie
alle nicht kennen, dessen Sohn ja von Gemma, also beziehungsweise von der Polizei und in dem Sinne jetzt hier ja, Gemma steht ja dafür, eben tatsächlich umgebracht wurde. Ja. Das heißt, der hat definitiv eine persönliche Agenda und das hat man ja auch gesehen, als dann Gemma die Luftschleuse rausgeschossen wurde, dass er ja da quasi mehr oder minder zusammengebrochen ist und als das passiert ist und trotzdem aber, und also den Eindruck hatte ich, aber trotzdem keine Befriedigung aus der eigentlichen Bestrafung gezogen hat. Also ich hatte das Gefühl, dass er sich gedacht hat, wenn er denjenigen bestraft, der konkret dafür verantwortlich ist, der seinen Sohn getötet hat für diese Tat, dann empfindet er sowas wie Erleichterung oder so. Also dann ist er diese Bürde los. Aber das ist nicht so gewesen. So hatte ich das interpretiert, aber das ist natürlich sehr, sehr großzügig interpretiert. Das heißt, die haben alle komplett durch die Bank weg eine Agenda und dann ist Sam der Einzige, der noch halbwegs versucht, objektiv zu sein. Dann ist der raus, weil ja, er sagt, ja, also dafür habe ich mich nicht hier, dafür, also wie gesagt, was hat er gesagt wörtlich?
Dafür habe ich mich nicht, genau, oder sowas, gell? Also genau, dafür freiwillig ich gemeldet, nicht, ja.
Genau, da habe ich mich nicht bereit erklärt für sowas. Und dann kommt ja stattdessen Starbuck und oder Kara und die ist ja nun auf jeden Fall voller Hass auf die Zylonen, weil also die ist ja auch komplett traumatisiert. Ich glaube, die ist die zweittraumatisierste nach Tai. Und und also so. Und als ich noch dachte, das Ganze wäre illegal, habe ich ja vermutet, dass das die ehemalige quasi Managementriege oder wie man das auch immer nennen möchte, der Widerstandsbewegung ist. Also, dass das der ehemalige Kopf der Widerstandsbewegung ist und dass dieser harte Kern übrig geblieben ist und gesagt hat, wir sind noch nicht fertig mit unserer Arbeit, wir müssen das jetzt noch zu Ende bringen. Aber als ich dann halt gehört habe, dass das legal ist, ja, dann frage ich mich jetzt tatsächlich, aber es kann, also ich vermute, das ist tatsächlich eben die ehemalige Führungsriege, zumindest bei Tai, Sam und dem Chief wissen wir es ja, also bei Tyrell.
Willst du doch ein komplett überflüssiges Stück Trivia hören, was super spezifisch ist, was ich sehr amüsant finde. Erinnerst du dich doch an Boxy, dem Jungen aus der Miniserie, der dann doch keine dauerhafte Rolle hatte, der eben mit von Caprica entkommt?
Ja, der nur kurz aufgetaucht ist, ja.
Genau, aber der irgendwie so ins so eingeführt wird, von wegen, der bleibt uns erhalten und dann wird er nie wieder erwähnt. Ja. Der Schauspieler, der hier Connor spielt, Ryan Robbins, spielt in der Miniserie dessen Vater. Und da haben sie einfach den Schauspieler genommen und in eine neue Rolle reingepackt. Also. Und wenn er tatsächlich hier von seinem Sohn redet, können wir vielleicht sogar davon ausgehen, dass er Boxy meint damit. Also es kann sein, aber die Serie gibt uns keinen Hinweis darauf, dass es so ist.
Okay.
Ich finde es interessant. Also ich finde sowas immer ganz interessant, weil ich kenne sowas, dass über verschiedene Staffeln eben Menschen neu besetzt werden als verschiedene Figuren. Ich kenne das aber normalerweise nur von sehr, sehr stark episodisch erzählten Serien, also die dann auch eine abgeschlossene Handlung haben, wo man dann sagt, ach, der Typ hat doch schon vor 3 Staffeln den und den gespielt. Ich meine, bei Star Trek haben wir das ständig, dass eben gerade die Außerirdischen immer wieder von denselben Schauspielern, Schauspielerinnen verkörpert werden.
Wobei die so viel Prosthetics
genau,
und sowas.
Genau, ja, ja. Und die haben dann immer so ein paar neue Hörnchen auf der Stirn, genau. genau. Und dann fällt das nicht so auf. Aber hier in dem Fall, naja. Ich stimme also übrigens einem zu, das ist sehr, sehr gut beobachtet. Ich finde auch, da hört man das Papier ein bisschen rascheln, beziehungsweise nicht. Also man muss einfach darüber hinwegsehen, dass da so für den dramaturgischen Mehrwert, für ein Mehr an Spannung, an Melodrama einfach hier so ein paar Storytelling-seitig Entscheidungen getroffen wurden, die nicht unbedingt nachvollziehbar sind. Und auch, dass auch keiner mitbekommt mit der Executive Decision, genau. Es wird ja auch am Ende noch so, am Anfang so komplett verschwiegen. Keiner sagt ja auch, hier ist das Stück Papier, sondern es wird nur, damit Tai sagt dann einmal, ist das legal, fragt jemand, und er sagt, it's perfectly legal. Und damit müssen wir da erstmal nehmen.
Ja gut, aber wenn Tai das sagt, also ich meine, ich habe das auch nicht geglaubt, genau. Weil also ich habe auch gedacht, wie gesagt, man legt halt Rechenschaft vor sich selber ab, so nach dem Motto, für mich ist das alles super legal.
Stimmt,
was
ja.
Halten wir denn davon, dass Roslyn am Ende quasi so ein All-Around-Pardon, also so ein, wie sagt man, so ein allgemeines
Schuldenerlass, Begnadigung?
Ja, genau, irgendwie so gegeben hat. Weil ich habe mir nämlich überlegt, wenn wir jetzt, sagen wir mal, nach dem Zweiten Weltkrieg, stell dir vor, der neue Bundeskanzler hätte einfach gesagt, ich habe jetzt hier ein Allgemein-Pardon für alle. Das wäre absolut überhaupt gar nicht gegangen.
Ja, ich glaube, bei uns könnte das höchstens der Bundespräsident machen. Und ich glaube, selbst da wird es auf Widerstand stoßen.
Also,
ja.
Oder keine Ahnung. Ja, aber auf jeden Fall, wenn es einfach beschlossen worden wäre. Also ich meine, klar, jetzt wenn wir uns die Realität angucken, ich meine, es gab ja diese, ich muss immer nur so, das ist jetzt die Situation, die mir zeitlich am nächsten quasi liegt.
Ja,
deswegen denke ich da halt daran. Ich meine, es gab ja die Entnazifizierungs, wie sagt man, Untersuchungen. Und wir wissen ja auch heute, dass da auch einfach viel, man muss es leider sagen, ja auch Bullshit gelaufen ist. Also da sind auch Leute offiziell als Nicht-Nazis deklariert worden oder Nicht-Mitläufer oder was auch immer, die es doch waren. Und wir wissen ja auch klar, dass auch noch viele Jahrzehnte nach dem Ende des Weltkrieges, des Zweiten Weltkrieges, Leute einfach in Prestige stressvollen Situationen, wie sagt man, Berufen waren oder als Lehrer gearbeitet haben, also wirklich an zentralen Stellen, wo man meinte, gerade da sollte man eigentlich Leute hinsetzen, die eben nicht Alt-Nazis waren. Und also, dass sich das dann in der Realität nicht so gut hat umsetzen lassen, das ist eine andere Diskussion. Mm. Aber zumindest gab es das theoretische Bemühen. Mm. Ja? Mm. Und es gab ja auch die ganzen, also ich meine die ganzen Prozesse, zumindest insofern man das machen konnte, weil man die Leute halt hatte. Mm. Und ich glaube auch sowas wie, also ich muss jetzt dann immer sowas denken an die Nürnberger Prozesse oder so, es gab ja noch mehr, aber das ist ja, Nürnberg ist glaube ich so ein Schlagwort, weil da halt einfach viele sehr wichtige ehemalige Nazi-Größen ja einfach verurteilt worden sind, und ich glaube, das hatte auch so eine katharsische Wirkung am Ende für viele der Opfer, dass sie zumindest das Gefühl hatten, dass versucht wird, eine Bestrafung hinterher anzubringen. Also ich weiß es nicht, aber ich glaube, sowas ist halt wahnsinnig wichtig auch für die Moral. Jetzt kann man hier diskutieren, wir sind auf einem sehr kleinen, engen Raum, wir sind auf diesem Schiff und da muss es funktionieren. Also da kann man sich's vielleicht nicht leisten zu sagen, also man, weißt du? Also, weil ich glaube, das ist auch das, was Adama quasi, also was er in erster Linie versucht zu machen. Man kann sich ja auch fragen, gerade Adama, der ja auch so als moralische Instanz gilt, warum übergeht er dann so Sachen wie mit Geta oder so oder fordert keine Konsequenzen, sondern sagt, also Kopf in Sand und weiter. Mhm. Und dann denke ich mir halt, ja, aber vielleicht hat er in erster Linie eben im Blick, dass er sagt, wir sind hier auf so engem Raum, wir müssen zusammenarbeiten und die Maschinerie Battlestar muss, also Galactica muss weiterlaufen.
Ja, ja.
Und
ja,
das kann sie nicht, wenn wir uns jetzt gegenseitig an die Gurgel gehen. Also ich weiß es nicht. Ich finde das wirklich schwierig.
Ich finde es auch schwierig, ehrlich gesagt, damit umzugehen. Ich kann Ambivalenz, ehrlich gesagt, ganz gut aushalten. Wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, über diese ganze Geschichte hier mit Lioben und Kara und Sam und diese widersprüchlichen Gefühle und was genau passiert da eigentlich? Warum küsst sie nochmal so innig, bevor sie ihm das Messer da in den Hals rammt? Hätte sie ja nicht tun müssen und so weiter und so fort. Und Ron Moore sagt ja in unserem Podcast-Kommentar, ja, das müsst ihr einfach aushalten, Leute. Ne? Und ich finde das komplett legitim und das kann ich ehrlich gesagt gut aushalten. Aber das, was du gerade beschreibst, ich fühle da genauso wie du. Ich würde gerne sagen, in meiner Brust schlagen da zwei Herzen, aber es sind wahrscheinlich viele Herzen oder Gefühlslagen, weil ich bedenke, ja, aber dann wieder dies, aber dann wieder das. Ich bin komplett gegen Capital Punishment, Todesstrafe. Ich finde den Gedanken einfach komplett schrecklich, Leute hinzurichten, gerade in der Form, wie es hier gezeigt wird. Dann wiederum, ja, auf der anderen Seite Rosalind, die so einen generellen Schuldenerlass dann befiehlt. Das ist, ich finde das auch eben problematisch, weil du musst den Leuten, du hast ja gerade das Stichwort Katharsis hier rein, oder Erleichterung einfach reingeschmissen. Richtig, du musst ja natürlich auch den Menschen so ein Gefühl geben mit auf den Weg, damit sie überhaupt wieder Hoffnung schöpfen und für die können und für die Zukunft bereit sind, dass so etwas, dass quasi hier Gerechtigkeit vollzogen wurde oder so. Und das hast du natürlich nicht, indem du sagst, ja, wir sind schon ganz wenige und unter uns verbergen sich ein paar hundert vielleicht Kriegsverbrecher oder lassen nur ein paar Dutzend sein, aber die bestrafen wir jetzt mal alle nicht, weil wir müssen ja irgendwie klarkommen, sind ja nur noch so wenige. Schwierig. Ich
mein, rein vom auch vom logistischen Hintergrund, also wenn man jetzt sagen würde, man steckt die alle ins Gefängnis einfach. Aber rein vom logistischen Hintergrund wäre das, glaube ich, auch nicht möglich.
Nein.
Wobei, wir hatten ja ein Gefängnisschiff, aber da waren ja nur so, ich weiß nicht, wie viele da drauf waren, 20 oder
oh,
was.
Oh, nee, da waren viel, viel mehr drauf. Das waren sehr, sehr viel. Wir haben uns doch damals gewundert, wie viele das sind. Ich glaube, es wird irgendwie erwähnt, dass es über 1000 oder so sind.
Naja, dann hätten wir doch Platz für die Kriegsverbrecher.
Ich denke auch, das wäre möglich. Ja.
Die Frage ist natürlich jetzt aber auch, und das ist ja immer so dieses, dann, also das wäre tatsächlich ja auch so, das ist ja auch die Diskussion, die ja dann mit Zarek entsteht, der dann sagt, ja, aber wie wäre das? Es würde jahrelang laufen. Tatsächlich wäre das so, weil man müsste ja auch erstmal versuchen, Beweise zu finden. Weil das ist, glaube ich, auch was, das ist ja mehr oder minder fast unmöglich, Beweise zu finden. Mhm. Und auch Zeugen sind ja teilweise unzuverlässig, wie wir dann bei Geta auch gesehen haben.
Ja.
Und also das würde jahrelang, vielleicht jahrzehntelang brauchen, bis das alles aufgearbeitet ist und sie hätte dann die Aufgabe, quasi jeden Tag Todesverdikte zu unterschreiben, Todesurteile.
Ja.
Also das kann ja auch nicht gut sein für
die Moral der Flotte.
Für die Moral, genau.
Ja,
und Ja, ich weiß nicht. Also
ich finde es ehrlich gesagt schon
schwierig, sehr, sehr, sehr schwierig.
Ich finde es auch schwierig. Ich glaube, in dem Moment, wo ich es gesehen habe, damals wie heute jetzt beim Wiedersehen, dachte ich mir, ja, das ist cool. Also was heißt cool? Es ist nicht cool im Sinne von rundum befriedigend, aber so dramaturgisch ganz gut gelöst. Jetzt, wo ich natürlich noch mal kritischer drauf blicke und denke, fange das an zu hinterfragen, denke ich mir schon, ich glaube, es ist komplizierter, es wird immer komplizierter mit jedem Gedanken, den ich mir darüber mache, weil natürlich auch vorher durch das, was hier Gemma sagt, die O-Töne, die in deinem Mund gelegt werden, so von wegen so, ich wusste ja von nichts, ich hatte ja keine Ahnung. Ich meine, woher sollte ich wissen, dass die Leute inhaftiert und exekutiert werden da von den Zylonen auf New Caprica? Das ist ja eine eindeutige Analogie zu den berühmten, sage ich mal, Kriegsverbrechen der Menschheit, allem voran dem Holocaust oder der Shoah, also dem Völkermord an den Juden, das ist eben so eindeutig, so super spezifisch, was er da eben sagt, so das typische, der typische Kriegsverbrecher-Sprech, so von wegen, aber ich war doch nur ein Mitläufer, ich hatte ja keine Ahnung, dass man eben schon sagt, so gewillt ist zu sagen, so, okay, weg mit dir. Wenn er dann natürlich stirbt, denke ich mir schon wieder in dem Moment, das will ich jetzt doch nicht. aber auch der generelle Schuldenerlass, ich habe das eben das andere Extrem, damit habe ich auch so meine Problemchen. Also ich verstehe, ich kann Tom Zarek folgen, wollte ich damit nur sagen, aber ich weiß nicht, ob damit der Gerechtigkeit Genüge getan wurde.
Ja. Nee, also der Gerechtigkeit mit Sicherheit nicht.
Menschlichkeit in diesem Fall.
Ja. Aber natürlich ist es für uns zum Erzählen von Geschichten, ist es natürlich auch wieder gut, weil wir sozusagen dann wieder zu so einer Art Status Quo. Deutsch ist heute schwierig. Zurückkehren. Und dann einfach hier wieder ansetzen können mit Stories. Aber natürlich denke ich, also ich hoffe doch, dass das was ist, was natürlich auch immer so ein bisschen mitschwingt. Also ich glaube, dieser allgemeine Hass, mit dem ja auch einfach so Figuren wie Ty und Kara und vielleicht auch ein bisschen Tyrell einfach zu kämpfen haben, das wird sich durchziehen. Also zumindest bei Kara und Ty bin ich mir da ziemlich
sicher. Ja. Also es ist schwierig. Ich hadere auch so ein bisschen damit, weil ich immer hier so, ich gehe ein ganzes Stück weit mit, ich glaube mit fast allen, mit einem Tom Zarek, mit einer Laura Rosalyn, ehrlich gesagt auch mit diesem Zirkel, weil die eben auch sagen, die haben ja gute Argumente, so von wegen ist die Tatsache, dass Gemma eben ein Leben gerettet hat, das von Kelly, von Chief Tyrells Frau, wiegt das es auf, dass er an anderer Stelle indirekt oder direkt, wir wissen es nicht genau, für den Tod von 23 anderen Menschen verantwortlich ist. Da ist natürlich die Frage, da ist natürlich die klare Antwort, nein, natürlich nicht. Muss man ihn dafür auch umbringen?
Aber ich meine, hier haben wir wieder, das ist doch der absolute Klassiker, den es wirklich in ganz vielen Sci-Fi-Serien gibt und den es natürlich aber ganz prädominant, ich muss es sagen, einfach in Star Trek gibt. Das ist der Klassiker, Star Trek kommt da immer wieder drauf zurück, nämlich ist das Leben der vielen eben wichtiger als das Leben von einem. Und dann ist auch die Antwort nein, was wir ja auch einfach ganz oft gesehen haben in verschiedenen Situationen. Und ich habe gerade eben jetzt wieder erst, Entschuldigung, vor lauter, ich gestikuliere ja schon ganz aufgeregt, habe gerade jetzt eben erst wieder Star Trek 3 gesehen, wo ja diese, beziehungsweise 2/3, wo wir ja die Todesszene haben in 2 Jahren eigentlich, von Spock, der ja genau aus der Argumentation heraus ja dann auch einfach sein Leben opfert, halt das Schiff
Spoiler
und die Leute zu retten.
Für gut 40 Jahre alt.
Naja, also ich meine, 40 Jahre bitte, Leute. und die Argumentation, der dann auch eben sagt, ja, aber mein Leben ist eben nicht mehr wert als das von vielen.
Ja.
So. Und das ist ja diese Frage, also wiegt es das auf oder nicht? Und und ich finde aber ganz gut, muss ich dir ehrlich sagen, ich fand es ganz gut inszeniert auch dann, als sie dann entschieden haben, dass er eben schuldig ist, als er dann da alleine in dieser riesigen Luftschleuse stand und dann ja auch mit diesem Scheinwerferlicht von oben, was ja auch so ein bisschen so diese, wie heißt es denn, Verhör.
Ja.
Dieses Verhör-Feeling hatte, weißt du, wenn man so mit der Lampe angestrahlt wird. Und dann öffnen die halt einfach diese Luftschleuse und dann sieht man ja auch noch, wie dieser ganz kleine Körper auch im Verhältnis zum Schiff, einfach zum großen Schiff daneben, einfach rausgesaugt wird in den Weltraum. Da habe ich mich übrigens auch gewundert, warum das niemand mitbekommt. Also ich meine, es gibt doch, also zumindest auf der Brücke, Leute, die ja wohl das Drumherum ums Schiff und den Weltraum und was nicht alles einfach regelmäßig unter Beobachtung haben und dass dann einer Dame sagt, hoch, jetzt sind 13 Leute weg, wo sind die nur hingekommen? Und keinem ist mal aufgefallen, dass da irgendwelche Leute draußen irgendwie rumschweben. Also, das war auch schon ein bisschen, vor allen Dingen stell dir mal vor, es gibt einen Unfall und das ist jetzt, das war jetzt Absicht, aber stell dir mal vor, es gibt einen Unfall und Leute werden irgendwie aus einem Luftschleuse oder was auch immer rausgesaugt. Und dann schweben die da draußen rum und keine Sau kriegt's mit. Also ich meine,
Das sind, sag ich mal, so die...
Ja, das sind so Logiklöcher. Natürlich fragt man sich das nicht, wenn man sich das anguckt, sondern man übergeht das. Aber ich dachte auch so, okay. Aber ich fand das sehr gut inszeniert. Also deswegen, das ging dann schon irgendwie, also das ans Eingemachte. Da dachte ich auch so, das ist schon alles sehr unangenehm
anzugucken. Ja, ich glaube, ich habe mir auch über einiges über Gebühr Gedanken gemacht. Das sind ja auch zum Teil zumindest Menschen durchaus in hochkarätigen, wichtigen militärischen Positionen, hier mit Kara als Chefpilotin, mit Sam als ehemaligen Widerstandsführer. Gut, ist kein militärischer Posten, aber er hat eben auch einen Job zu erledigen. Tai ist der Second in Command an Bord der Galactica. Chief Tyrell, denke ich mal, wird auch sein altes Amt wieder, seine alte Tätigkeit wieder aufnehmen und eben Chef sein der Mechaniker-Crew. Und die verschwinden dann zwischendurch einfach mal so für Stunden mutmaßlich und sagen, ich bin da mal weg und mache 4 Stunden Mittagspause, wir müssen ein paar Leute exportieren oder so. Das ist eben,
ich glaube aber nicht, dass es so lange dauert. Ich glaube, das ist vielleicht eine halbe Stunde Diskussion und irgendwie dann maximal nochmal 45 Minuten oder nee, was hat man, 15 Minuten oder so. Eine Stunde vielleicht insgesamt, aber okay.
Die Effizienz, finde ich, ist das Erschreckende daran. Erstmal sowieso, ich sehe dich gerne Hinrichtungsszenen, egal wo in Filmen, Serien, das ist für mich einfach immer so, das saugt mir jegliche gute Laune aus dem Körper, vollkommen zurecht, von daher zweckerfüllt. Besonders erschreckend ist eben auch, wie effizient die sind. Ich glaube, ehrlich gesagt, wäre das jetzt nur so ein Sechserrad, so ein Kreis von Auserwählten, die ein Todesurteil fällen und die würden dann die ganze Drecksarbeit irgendwelchen anderen Leuten, meinetwegen so irgendwelchen glorifizierten Statisten, die wir nie zuvor gesehen haben, überlassen, hätte ich wahrscheinlich noch gesagt so, ja gut, ist hart, aber gut, das sind ab deren Spielregeln und denen müssen wir irgendwo folgen. Ich glaube, hart ist es eben wirklich, dass sie sagen, okay, du wirst quasi verurteilt, wir haben es aufgrund der Beweislage entschieden, du bist schuldig und 3-2-1 tot. Das ist einfach schon, das hat eine Härte, die habe ich tatsächlich selbst in dieser recht harten, nüchternen, zynischen Serie nicht mehr erwartet, ehrlich gesagt.
Fandest du diese Todesszene oder wie so eine Bestrafungsszene, fandest du die schlimmer als die Szene, wo Roslin einfach die Zylonen aus der Luftschleuse hat gekickt hat, weil das war ja im Grunde nichts anderes. Ich meine, gut, das waren Zylonen, gut. Aber ansonsten, das war ja genauso.
Für die gibt es ja eine Perspektive, ne? Die werden ja quasi wiedergeboren.
Ja,
okay. Runtergeladen, hochgeladen.
Verstehe.
Ich habe generell nicht so viel Mitgefühl mit Zylonen. Ich meine, die, um einfach nur mal einen Punkt zu machen oder ihren Punkt zu unterstreichen, schießen sich auch mal gegenseitig hier einfach in den Kopf und sagen, hier komm, die ist ja eh in 2 Stunden wieder da. Von daher, okay. Ja, das ist, nee. Also, man sollte Zylonen nicht zu sehr vermenschlichen. Ich lese jetzt einfach den Rest des Handlungsstrangs hier vor, weil wir eben gerade schon mittendrin sind und vieles angesprochen haben, was auf Tyes und Tyrells und Karas Seite passiert. Nämlich der Zirkel, eine Gruppe aus 6 Mitgliedern des Militärs, entscheidet über das Schicksal von Verrätern während der Besetzung der menschlichen Siedlung auf New Caprica durch die Zylonen und führt nach einem Todesurteil die Hinrichtung selbst durch. Felix Gator, die rechte Hand Walters während der Besetzung, wird von Adama zurück in den aktiven Dienst geholt, was für Spannungen sorgt. Der Zirkel ist unentschlossen über dessen Schuld, worauf Samuel Anders den Zirkel verlässt. Ihm rückt Kara Thrace nach, die dem Todesurteil über Gator zustimmt. Erst in letzter Sekunde gibt sich Gator als Informant des Widerstands auf New Caprica zu erkennen und rettet damit sein Leben. So, auch hier habe ich Anmerkungen und Kritikpunkte. aber grundsätzlich finde ich die Situation spannend erstmal. So Spannungen sind immer gut, vor allem eben, wenn es Felix Gator betrifft. Jemand, der in den ersten 2 Staffeln eigentlich so der wirklich immer gute Junge war im weitesten Sinne. Also. Oder?
Ja, aber ja genau, aber das ist ja die Frage, ist er ein Netter oder ein Guter? Ich meine, wir wissen, dass er ja dem Widerstand zugearbeitet hat, aber das lässt sich natürlich nicht beweisen. Und natürlich ist er jetzt hier als Figur auch genommen worden, um eben die Fehler im System aufzuzeigen.
Ja.
Nämlich, dass diese Gruppe eindeutig dafür gestimmt hat, ihn umzubringen und wirklich nur zufällig durch, ich sag mal, die Ungestümtheit von Kara sozusagen quasi überhaupt erst rauskam, dass er ja eigentlich die Quelle gewesen ist. Also sie reden ja immer von The Source, ja. Also von der Quelle, die eben die Informationen geleakt hat aus dem Präsidentenbüro, und dazu gehört eben auch diese Todesliste und alles, was damit zusammenhängt. Und im Grunde konnte ja der Widerstand nur so gezielt arbeiten, weil er eben diese Informationen bekommen hat. Und sie wussten aber nie, wer die Quelle ist, was ich jetzt ehrlich gesagt überraschend fand, weil also
ich
hätte irgendwie gedacht, die wussten das, aber offensichtlich ja nicht. Und ja, also ich und wir hatten ja auch kurz mal ein bisschen noch diskutiert, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, und da hattest du ja auch gesagt, dass du nicht verstehst, warum geht er sich jetzt zum Beispiel, oder dass du dich fragst, warum geht er sich nicht verteidigt hat, als dann ja er verhört wurde auch, ja? Und ich glaube, dass er einfach so, also er hat ja mehrfach versucht, sich zu verteidigen.
Genau, er sagte, I've said it about 50 times, so niemand will mitzuhören, genau.
Genau, auch jetzt im Gespräch mit Karen und so weiter. Ich glaube, der ist einfach so frustriert und hat sich so in sein Schicksal ergeben, dass er sagt, mir glaubt sowieso keiner. Ich kann erzählen, was ich will, mir glaubt keiner. Ich werde geschandt in der Crew, was natürlich auch absolut ein schlechtes Gefühl sein muss. Und ich glaube, der ist einfach so jetzt ergeben in seiner Situation, dass er sagt, ja, scheiß drauf, mir hört keiner zu, mir glaubt keiner. Warum sollte ich mir dann noch die Mühe machen, mich zu verteidigen? Und ich glaube, deswegen hat er einfach nichts gesagt. Und das wiegt natürlich insofern noch schwerer, weil ja dann eben rauskommt, dass er die Quelle gewesen ist. Und dann ja aber auch, und interessant finde ich ja auch, dass Tyrell derjenige ist, der sofort sein Messer zückt und ihn und die Fesseln quasi losschneidet und sagt, geh, während alle anderen drumherum gar nichts sagen und ihn, glaube ich, hätten über die Klinge springen lassen. Wie sagt man? Also die hätten es, glaube ich, dann einfach durchgezogen. Und aber dadurch, dass da keiner von denen was sagt, glaube ich, also wird sozusagen, das Ungesagte ist dann sozusagen besonders laut, nämlich, dass ihnen in dem Moment allen klar ist, dass sie einfach hier jetzt eine falsche Person umgebracht hätten.
Ja.
Und ihnen dann sozusagen auch selbst der Fehler im System bewusst wird.
Ja, ja, ja.
Also genau das, was ihnen ja vorgeworfen wird. Und ich weiß nicht, wie sehr das moralisch die dann mitnimmt. Also ich glaube, Ty ist es scheißegal. Aber ich glaube, so jemanden wie, ich sag mal, die Frau, wie heißt sie? Hilf mir nochmal.
Celix heißt die.
Ja, mich Celix. Auch nicht erinnern, ja. Ich glaube, die nimmt das schon wirklich sehr ernst. Aber, was ich auch nicht, also da habe ich eine Frage noch an dich. Und zwar, Geta hat ja mit Kara in der Kantine diskutiert.
Genau.
Und da hat es Celix ja mitbekommen. Und was sie mitbekommen hat, also es war ja vorher schon die Diskussion über Geta, ob er jetzt wirklich ein Verräter ist oder nicht.
Ja.
Wo ja übrigens Tyrell auch gesagt hat, wir wissen eben nicht, ob er diese Liste gesehen hat oder nicht. Also wir gehen davon aus, aber wir haben keine Beweise. Und trotzdem gehen alle davon aus, wie kann man sie nicht gesehen haben, wenn man quasi die rechte Hand des Präsidenten ist. Und ich meine, insofern haben sie auch recht, weil er hat sie ja gesehen, er hat sie halt nur geleakt, das wusste halt dann keiner. Und naja, dann ist es aber so, dass sie ja das dann mitbekommt, dass Geta eben darüber gesprochen hat. Und dass er dann weitergibt an den Zirkel und der Zirkel deshalb ja auch sagt, okay, er hat ja offensichtlich zugegeben, dass er schuldig war, also dass er da die Liste gesehen hat und so weiter. Das heißt, die hört er aber auch sehr selektiv, oder? Also die hat nur gehört, dass er gesagt hat, dass er quasi das gesehen hat, aber sie hat offensichtlich nicht gehört, wie er gesagt hat, dass er die Sachen geleakt hat und mit der gelben Futterdose und was nicht alles. Also das irgendwie verstehe ich das nicht so ganz, warum sie da, also ich weiß nicht.
Ich behaupte jetzt einfach mal kackfrech, dass es nicht sauber erzählt ist, ehrlich gesagt. Oder nur funktionieren kann die ganze Geschichte so, wenn Menschen einander Informationen vorenthalten. Ich finde ganz, also für mich ist relativ eindeutig zu Beginn der Staffel, dass wenn wir eben diese ganze Geschichte hier sehen mit der Informationsübergabe der geleakten Informationen, dieser Nummer hier mit dem umgedrehten Hundenapf und dann eine Szene später eben Tyrell mit Felix Gator da reden sehen, dass Tyrell zumindest bekannt ist, dass eben Gator da Informationen liegt. Dann wirkt es umso komischer, wenn dann eben Tyrell in der Folge drauf sagt, so, ja, wir werden ihn aufknüpfen wie alle anderen. Und man denkt sich so, hey, Moment mal, waren nicht gerade noch irgendwie dickste Buddies? Weiß der nicht, dass da Informationen liegt? Ach, egal. Auf jeden Fall, es ist komisch. Es setzt ja auch voraus, dass Tyrell der Einzige ist, der von dieser Hundenapf-Geschichte weiß und eben Gator und keiner sonst darüber informiert ist. Weil sonst könnte ja auch genau jeder, der mal zufällig irgendwie mithört, der auch da im Team ist, der Widerstädtler, sagen, hey Moment, wenn er von dem Hundenapf weiß, dann ist er wohl irgendwie hier die geheime Quelle.
Ich hatte auch so verstanden, dass mehr Leute von dem Hundenapf
wissen. Ja, aber offensichtlich nicht. Also offensichtlich nicht. Außer Tyrell weiß das keiner. Deswegen, hey Moment.
Also aber es war ja nicht nur der Hundenapf, also er hat ja auch eben diese kurze Szene geschildert, wo er ja die Liste irgendwie in dieser einen Schublade verstaut hat, ja, wo auch keiner wusste und so. Also das heißt, er hatte mehrere Beispiele. Das fand ich dann wieder ganz gut. Aber dieser Hundenapf, der war, also ich bin da ja sowieso immer noch nicht drüber hinweg, dass die das überhaupt gewählt haben als Dead Drop, weil es ja sowas von, also schnell hätte entdeckt werden können durch einen Zufall einfach. Ich dachte, Sam weiß auch Bescheid, ehrlich gesagt. War das nicht auch Sam, der ab und zu mal was im Hundenapf?
Das kann sogar sein. Ich möchte es überhaupt nicht ausschließen. Aber wenn ich jetzt Gator bei Wort nehme und er wirklich, I've told the story about 50 times and no one wants to believe me, wenn er das wirklich 50 Mal erzählt hat, dann offensichtlich immer den genau falschen Leuten und erst kurz 3 Sekunden, bevor er hingerichtet werden soll, erwähnt das gegenüber der richtigen Person und das eben auch nur, weil Kara ihm die Hölle heiß macht. So von wegen, jetzt bettle, jetzt flehe doch endlich wenigstens um dein Leben und gibt das sich irgendwie einfach so auf.
Dass Kara das überhaupt so macht. Also ich meine, wir wissen ja, dass sie da sehr emotional unterwegs ist und einfach auch traumatisiert ist. Aber in dem Moment ist es ja auch schon, also ich fand, das ist auch schon extrem, also es hat schon ein bisschen, weil es hat schon fast ein bisschen was von Folter. Ja. Ich finde, es hat so ein bisschen was von, ja, also so ein bisschen so, also dass sie dann sagt, und jetzt bettele, bettele. Weißt du, also dass sie einfach dieses, also dass sie, also ich glaube, für ihre innere Zufriedenheit braucht, dass er bettelt. also das ist nicht, du hast es ja jetzt so beschrieben, es klang für mich so, als hättest du es positiv gesehen, nach dem Motto, sie will, dass er sich verteidigt, ja, aber ich habe das genau andersrum aufgefasst, dass sie eben für ihre, also sie will die Genugtuung, dass derjenige, den sie für schuldig hält, sich vor ihr in den Staub schmeißt und um Vergebung fleht und sie dann sagen kann, nein. Ja. Also Daumen runter, so wie im alten Rom. So.
Ja, sehr gut.
Und was, also so habe ich das nämlich verstanden. Und das finde ich irgendwie auch krass, ehrlich gesagt.
Ich finde den Blickpunkt sehr, sehr cool. Also cool, interessant im Sinne von, spannend, herausfordernd. Und natürlich irgendwie nochmal eine Ebene zur Figur von Kara, die eh schon gerade schwer durchschaubar ist, was sie gerade so umtreibt. Wir haben ja auch noch im Zuge dieses ganzen Konflikts im Zirkel dieses Zielgespräch zwischen ihr und Sam Anders und der, wenn ich das richtig verstanden habe, quasi so eine Art, ja, wie die Scheidung einreicht, als sie ihr den Dog-Tag da zurückgeben will, so von wegen, du kannst ihn wiederhaben, ich will den nicht mehr.
Ich glaube, sie reicht doch die Scheidung ein, oder? Ich meine, er sagt ja, er kann das, also er kann das so nicht mehr durchziehen, weil er kann das von seinem Gewissen quasi nicht mehr, er kann dann nicht mehr das rechtfertigen. Hm. Und sie dann einfach sagt, ja, ich verstehe das irgendwie nicht. Und sie sagt, aber, also so wie ich das verstanden habe, hat sie ihm im Grunde gesagt, ich bin so traumatisiert, so hat sie es natürlich offensichtlich nicht gesagt, aber sie ist so traumatisiert, dass sie da einfach jetzt gar nicht in der Lage ist, überhaupt mehr Energie in diese Beziehung zu stecken. Und deswegen kann sie diese Beziehung jetzt einfach gerade nicht führen.
Punkt. Aber es gibt dann doch noch einen Kuss am Ende, ja.
Ja, aber damit, ich hatte das Gefühl, sie hat sich getrennt. Hm. Also so, die, ja, ich weiß nicht. Also ich weiß, also vielleicht, bist nicht du, es bin ich, nein. Aber also die brauchen jetzt erstmal eine Auszeit. Ich weiß nicht, ob das schon die komplette Trennung war. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Vor allen Dingen nicht bei Kara, die ja ständig so ein On-Off-Ding hatte mit Lee, also über Jahre hinweg. Ich denke, vielleicht mit Sam wird das dann jetzt ähnlich sein.
Die hatten aber nie wirklich, also die haben es nie vollzogen, möchte ich mal sagen.
Okay, die Lust also füreinander,
das Begehren, ja, genau. Ja.
Nee, die haben nie miteinander geschlafen, ja. Ja, okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt komplett getrennt sind, aber ich glaube, die haben jetzt erstmal eine Auszeit oder so, ja.
Ja, wir haben ja noch so eine klassische die 12 geschworenen Situation, also wie damals in dem Sid-Lumet-Film. Ich finde ja sowas immer grundsätzlich cool. Ich mag ja auch totale Courtroom-Dramen, mag ich ja total als Film, als Serie. Ich liebe das. Gibt es eine neue Anwaltsserie? Ich bin dabei. Deswegen sowas finde ich ja klassisch immer gut, gerade im amerikanischen Rechtssystem, wenn du diese Konflikte hast.
Hast du alle Law and Order-Folgen gesehen? Nein.
Nein, nicht.
Und alle Spin-Offs und
nicht
was
alle,
nicht alles.
Nein, aber natürlich den RTL-Ableger damals im Namen des Gesetzes. Ja, ja. Es gab auch eine deutsche Variante. Das war sowieso so ein Trend, der ist komplett verloren gegangen, ne? Als RTL anfing, diese ganzen amerikanischen Erfolgsszenen einzudeutschen. Ne? Und da gab es eben deutsches Law and Order mit dem Namen des Gesetzes. Es gab, glaube ich, eine deutsche El Bandi-Variation. Es gab eine deutsche Wer ist hier der Boss-Version mit deutschen Schauspielern. Ja. Aber das, ja, aber, das geht zu weit.
Also ich dahin meine, ich sagen wir so, die 12 Geschworenen ist ja nicht umsonst ein Klassiker.
Genau.
Und das wurde hier ganz deutlich zitiert, da hast du schon recht. Und da haben wir natürlich da zumindest einen kurzen Einblick eben in die Diskussion, ist der schuldig oder ist er nicht schuldig? Übrigens fand ich hier auch interessant. Also habe ich das richtig verstanden? Jemand wird nur hingerichtet, wenn sie einstimmig ihn schuldig befinden. Und wenn dann aber ein oder zwei Leute eben nicht schuldig stimmen, dann ist das quasi, wie sagt man so schön auf amerikanisch, auf Englisch, deadlocked. Also die Jury ist deadlocked, genau.
Ja. Ha, im Grunde, also wäre, ich glaube, Sam ist hier nicht unbedingt schlau und rational, der macht einfach eine Übersprungshandlung und sagt deswegen, ich bin raus hier, dafür habe ich mich nicht, für den Scheiß bin ich freiwillig gemeldet und so. Hätte er wirklich sagen wollen, Schluss hier mit Todesstrafe und so weiter, das ist ein ungerechtes System, das wir anwenden gegen ein anderes ungerechtes System, dann hätte er natürlich einfach sagen müssen, nein, ich stimme dagegen. Stattdessen sagt er eben, ich hau ab, mit der Konsequenz, dass sie einfach sagen, okay, jetzt bist du weg, jetzt ersetzt würde ich eben mit jemandem, der dann eben dafür stimmt.
Enthaltung. Also. Genau, kein Dagegenschiff. Also, ich frage mich auch, ob das eine Schwäche des Charakters ist.
Ja.
Ich kann Sam immer noch nicht so richtig einordnen. Eigentlich hatte ich ihn ja immer als sehr, also als moralisch integer sozusagen für mich verbucht. Vor allen Dingen, weil er ja auch quasi den Widerstand angeführt hat auf Caprica gegen die Zylonen. Also da hat er sich ja wirklich klar positioniert und hat es auch echt durchgezogen. Mhm. Und dass er jetzt hier aber einfach sagt, okay, ich bin draußen einfach abhaut, finde ich, ist schon auch eine Schwäche des Charakters. Dass er einfach nicht sich damit auseinandersetzen will und dann einfach sagt, okay, dann streife ich sämtliche Verantwortung von mir.
Ja, ja. Er ist ja schon Militärpersonal, das erfahren wir ja eben, dass er vorher militärischen Dienst war, bevor er diese Sportkarriere da eingeschlagen hat.
Mhm. Wobei, jetzt ist er, glaube ich, gar nichts oder er ist auch nicht offiziell in der...
Ich weiß gar nicht, was er momentan macht. Oh, die werden irgendwie Verwendung für ihn haben, die nehmen wir jeden mittlerweile.
Naja, und am Ende löst sich das natürlich auf, indem wir dann natürlich, nachdem geht er dann halt wirklich da rausmarschiert und keiner, also ich fand das so beeindruckend, dass keiner was gesagt hat, aber du den Leuten halt auf dem Gesicht deutlich angesehen hast, dass sie merkten, sie liegen halt jetzt falsch. Und Kara da aber, wie gesagt, irgendwie, aber also nicht ihre Zufriedenheit, also nicht zufrieden war, nachdem er da halt raus ist, weil sie nicht bekommen hat, auf was sie da gewartet hat. Aber
ja.
Das endet ja dann eben mit der Szene und da wiederholt sich natürlich die Szene, die wir gesehen haben mit Gator in der Kantine, mit Kara zum Beispiel. Dass Gator da ja, wie gesagt, immer noch geschannt wird in der Kantine und alleine da an seinem Tisch sitzt. Und als Tyrell dann reinkommt und ihn sieht, dass er sich halt aktiv zu ihm setzt und damit natürlich auch ein Statement macht und sagt, okay, also ich setze mich jetzt zu ihm. Und man kann sich dann fragen, was für ein Statement, aber ich könnte mir halt schon vorstellen, Tyrell ist, denke ich, für viele auch ein Vorbild.
Ja.
Und die sich dann halt sagen, okay, Moment mal, wenn Tyrell Geta offensichtlich vertraut oder sich zumindest also mit ihm abgibt, dann ist da vielleicht irgendwas, was wir nicht wissen. Und ich vertraue Tyrell und deswegen vertraue ich auch darauf, dass er eine richtige Entscheidung trifft.
Ja.
Und dadurch hat Geta vielleicht dann am Ende doch einen besseren Stand in der Crew. Ich weiß es nicht. Aber so kann ich mir das gut vorstellen.
Ich finde den Moment auch ganz hübsch, ehrlich gesagt. Und ein guter Beat, auf dem die Folge endet. Es ist natürlich auch klassisch, diese Pattsituation, nicht Situation, Pattsituation ist falsch, aber einfach dieser Kartatsch-Moment, in dem alle sagen so, oh Gott, wir hätten fast gerade den Falschen hingerichtet, was hätten wir nur getan? Und meine Güte, lass uns das ganze System hier demontieren und das nicht weiter diesen Weg dass, der Gewaltausübung oder der Todesurteile weiterverfolgen. Wir sind auf dem Irrweg und so weiter und wir sind uns auch schuldbewusst und blablabla und so. Egal. Mhm. Also auch das so Moment der Absolution
von Achso, ja, entschuldige. Ich hätte mich auch gefragt, wie viele von den 13 schon Umgebrachten vielleicht unschuldig gewesen wären. Also vielleicht, dass ich dann jetzt so sitze und denke, oh mein Gott, haben wir vielleicht einfach jetzt auch Unschuldige umgebracht, ohne dass wir es wussten.
Ja, genau, das hätten wir nicht erfahren. damit müssen eben die Beteiligten leben. Aber wie gesagt, so als erzählerischer Winkelzug oder Schachzug, ich finde das komplett legitim. So beendet man das Ganze eben. Wir sind ja immer noch in so einem gut 40-Minuten-Korsett, in dem Rahmen muss so eine Story auch auserzählt sein. Und ich glaube, komplexer kann man es nicht machen. Aber wie gesagt, der Weg dahin ist ein bisschen holprig, weil man muss dann eben auch die Augen hier und da einfach zukneifen und sagen, okay, da hätten einfach mal bestimmte Leute haben offenbar nicht miteinander geredet und hätten die mal alle sich ein bisschen mehr ausgetauscht. Hätte einiges an Spannung vermieden werden können. Andererseits, ich meine, ich genosse eben auch die Momente der Spannung. Ich finde gerade da der Moment, in dem eben Gator, um ein bisschen nochmal zurückzugreifen, zuerst wieder auf der Brücke aufschlägt und eben dabei ihn dahin bestellt hat, weil er ist eben der für den leitende Kommunikationsoffizier gewesen und soll eben jetzt quasi einen Job machen, den andere nicht so gut machen können wie er. Und in Thai brodelt's da und dabei tritt er auf die Brücke und sagt irgendwie, stop embarrassing yourself, Saul. Und das fand ich schon toll.
Also das war eine krasse, ich fand die Szene auch irgendwie so krass, weil die Frage ist, haben wir hier, also wir haben ja, Adama ist ja quasi in Personalunion Commander des Schiffes und bester Freund von Tai.
Ja, und vielleicht der einzige Freund von Tai, glaube ich.
Ja, langsam. Okay. Ja. Aber natürlich, man sollte meinen, dass er zumindest als guter Freund doch so viel Rücksicht nimmt und sagen würde, okay, komm, hier, komm mal runter und geh jetzt erstmal irgendwie, finde ich auch geil, leg dich hin, geh mal schlafen. Ich so, what? ich kann verstehen, dass er ihn da zurückpfeift als Commander des Schiffes. Aber ehrlich gesagt finde ich das trotzdem auch ein bisschen alles sehr, wie sagt man, gefühllos, weil, also
es geht darum, dass es also eine Öffentlichkeit macht vor der versammelten Brückencrew. Ja.
Ja, und also ja, und als bester Freund hätte ich mir da ein bisschen mehr fein Fingerspitzengefühl doch gewünscht von Adama. Und das hat er irgendwie nicht. Und ich fand diese Szene wirklich krass. Also ich hatte halt das Gefühl, dass er so gar keine Rücksicht auf irgendwie die Trauma genommen hat, die ja da irgendwie Tai auch durchgemacht hat. Wir haben es ja letzte Woche gesagt, es ist ja nicht nur, dass er seine Frau umgebracht hat, sondern er hat ja, war ja auch in Gefangenschaft, dann wurde er gefoltert, er hat sein Auge verloren. Also das fand ich auch so krass, als er ja dann ja zu Geta meinte auch, oh, ich habe was verloren in der Gefangenschaft. Und ich dachte erst, er meinte seine Frau. Und dann dachte ich, ach nee, er meinte sein Auge. Und er so, hast du mein Auge irgendwo gesehen? Und ich dachte so, wow.
Ich glaube nicht, dass wir davon ausgehen können, dass Adama weiß, dass es das Tai seiner Frau diesen vergifteten Kelch gereicht hat. Und Tai sagt ja auch...
Nein, er weiß halt nur, dass sie aufgrund der Situation halt verstorben ist. Aber ich meine, auch das ist natürlich trotzdem tragisch. Ja?
Auch in diesem Zirkel sagt der Tai einfach nur mal sowas wie, ich paraphrasiere, I had to say goodbye to my wife and I loved her a lot more than I did than I liked Felix Gator oder so. Irgendwas sowas in der Art. Aber er sagt auch nicht, ich selber war es. Also,
ich glaube, die Einzigen, die wissen, dass er das war, sind Tyrell und Sam. Und ich habe nämlich auch das Gefühl gehabt, als er das quasi mehr oder minder so in diesem Zirkel zugegeben hat, dass einige, also wie zum Beispiel Selex und so, sehr überrascht waren und gedacht haben, what? Moment mal, was? Und aber dann natürlich aber auch so, natürlich dann aber auch die steinharte Konsequenz nach dem Motto, wenn der so steinhart urteilen kann, was seine eigene Frau angeht, dann, dann haben alle anderen keine Chance, sozusagen.
Ja. Ich muss hier mal kritisch anmerken, bevor wir zu der letzten kleinen Storyline mit Balter und Six und Deanna kommen. Bisher ist es für mich ein bisschen wenig Adama Senior in dieser Staffel. Er hat ein paar coole Momente gehabt, jetzt gerade in dem letzten Zweiteiler, aber auch hier ist er, also die Momente, die er hat, sind cool. Er darf Tai einmal rund machen, vollkommen zurecht. Er sagt, er darf seinem Sohn Lee sagen, er soll weiter Seil springen.
Seilspringen?
Ja, er sagt ja, die reden ja auch wiederum um sein Gewicht, weil es kann natürlich, kann keine Folge vorbeigehen, ohne dass kurz thematisiert wird, dass er eben ein bisschen dick und plump geworden ist und dann sagt ja Lee, dass er schon 2 Kilo verloren hätte und I have to go back to was sagt er? Rope skipping oder so?
To jump. Und ich habe nämlich kurz gedacht, er meinte, nee. Als Pilot. Und dann dachte ich, ach nee, er meinte Seilspringen.
Ja, Rope Skipping. Also er sagt, er geht zurück zum Seilspringen.
Genau. Keep jumping. Ja, also diese Szene, what the fuck? Und unabhängig davon, dass halt hier wieder das Gewicht thematisiert wird, war das mein Fernseher oder, also manchmal habe ich ja so Farbeinstellungsprobleme. Ja. Also war das mein Fernseher oder hatte Lee einen extremen
Ja, hatte er tatsächlich. Ich dachte, okay. Oh wow, es sieht echt gesund
so,
aus.
Moment mal, jetzt ist er nicht nur dick, jetzt ist er auch noch braun gebrannt. Wo kommen wir denn hier hin?
Er hat so den Look eines alternden Hollywood-Stars aus den 50ern. Ne? So Menschen, die dann eben auch, wie es damals üblich war, auch dann einfach ein bisschen zulegen im Laufe ihrer Karriere. Natürlich gerne auf die Sonnenbank gehen und sich dann also ein bisschen niedrig aussehen.
Ich nehme an, der Schauspieler hatte vorher Urlaub oder so. Aber ich meine, er kam so wenig vor, er musste so wenig drehen, da hätte ich auch Urlaub genommen. Aber naja, es war so ein bisschen, es fiel deutlich auf und ich dachte so, okay. Aber ja, also ich habe so ein bisschen auch das Gefühl gehabt, Lee, kümmert der sich nicht um die Situation? Interessiert es den nicht? Das war ja auch das Gefühl, das ich aus diesem Gespräch hatte, wo ja auch sein Vater gesagt hat, naja, dann geh halt zurück und hüpf halt weiter.
Ihn
so,
schon,
ja.
Er informiert also so ja seinen Motto, Vater über die ganzen Vermissten, also die Exekutierten, von deren Schicksal er nicht weiß. Okay. Und wegen, da sind ja 13 Leute verschwunden. Was ist eigentlich mit denen passiert?
Also ich weiß nicht, dass, ich meine, Lee ist ja jetzt wieder unter seinem Vater sozusagen. Hm. Und man merkt irgendwie schon, finde ich, dass er die Verantwortung dann auch einfach abgibt. Also so nach dem Motto, okay, ich bin froh, dass ich jetzt mich selber nicht mehr darum kümmern muss. Lass meinen Vater machen, der macht das schon irgendwie.
Ja,
so.
Ja. Es war keine Dama-Heavy-Episode. Also er hat, wie gesagt, zwei, drei schöne Momente, aber ich vermisse ein bisschen mehr Edward James Olmos, aber das kommt ja noch, ohne jetzt da viel vorwegzunehmen. Also davon kann man ausgehen. Wir haben noch ein bisschen Balter an Bord des Zylonischen Schiffes. Nicht viel, aber ein paar Minuten. Und zwar, Balter findet sich an Bord einer zylonischen Base da wieder. Diana offenbart ihm, also das ist die Nummer 3, dass sein Mehrwert für die Zylonen und damit sein Überleben von der Stimme der Sixes abhängt. Also auch die entscheiden in einer Art geschworenen Gericht darüber, über das Schicksal von Balter. Six beendet ihre Beziehung mit Balter und sein Schicksal bleibt ungewiss. So zumindest habe ich es gedeutet.
Ja, also ich war erstmal überrascht, dass er ja doch mehr oder minder ein Gefangener der Zylonen ist. Mhm. Ich hätte gedacht, dass sie, dass also da ja aktiv mit ihnen zusammengearbeitet hat, dass ihm da eher der rote Teppich ausgerollt wird. Also dass er da zumindest sich auch frei bewegen kann und so auf dem Schiff. Aber nee, ist nix. Also er ist, ich sag mal, ein besserer Gefangener. diese ganze, also was ich halt grundsätzlich gut finde, ist, wir wissen ja, dass die Zylonen eine gewisse Ästhetik haben, die uns auch immer wieder präsentiert wird, so eine Designästhetik, also sehr klare Linien und so weiter.
Ich befürchte, und ich meine, ahne, was da jetzt kommt. Ja, ja.
Hetzix ist immer in Rot und hier haben wir jetzt eben so dieses, alle in Weiß, mit diesem weißen Bademantel auch und so, aber ich meine, dieser ganze, und dann im Raum, dieser Raum auch im Hintergrund, das fand ich irgendwie auch ziemlich geil, ehrlich gesagt, mit diesem roten Streifen an der Wand, der so ein Leuchtstreifen war. Und aber dann hattest du auch so diesen, ich weiß gar nicht, diesen, also wie sagt man, das, was man gehört hat, dieses Brummen oder was das auch immer war, ich finde, das hatte so ein bisschen so Herzschlag-Vibes. Also es war so ein bisschen so, naja, aber auf jeden Fall diese ganze Ästhetik und dann, also ich meine, es mag gut ausgesehen haben, aber praktisch ist was anderes. Also dann hat er da irgendwie so eine rote, super unbequem aussehende Chaise Lounge ohne Beine, die da nur im Raum so floatet. Auf der hat er offensichtlich die Nacht verbracht, also geschlafen. Das ist offensichtlich sein Bett.
Ja.
Und da hat er drauf geschlafen, komplett nackt, ohne Decke.
Ja.
Und ein Glas Wasser stand noch auf dem Nachttischchen, in Anführungszeichen, nebendrauf. Hm. Und dieses Wasser sah aber aus, als wäre es in so einer ganz edlen Wein, in so einem edlen Weinkelch. Ja. Und ich dachte so, ich meine, es ist eine Ästhetik, aber praktisch ist es definitiv nicht. Und bequem definitiv auch nicht. Hm. Aber ich meine, die Zylonen brauchen vielleicht keine Bequemlichkeit, ich weiß es nicht. Ja. Ich fand, es sah super aus, aber es war halt natürlich
Ja, Ron Moore kommentiert das kurz in seinem Podcast mit, egal was wir gemacht hätten mit dem Innenleben des Zylonischen Schiffes, die Menschen vor dem Bildschirm wären enttäuscht gewesen.
Ja,
wäre es zu
techy,
hätten sie gesagt, okay, habe ich schon 1000 Mal gesehen. Wäre es zu irgendwie merkwürdig, irritierend, organisch, wie so HR Giga Designs für Alien, hätten sie wahrscheinlich gesagt, so irgendwie merkwürdig, da will ich eigentlich keine Zeit verbringen, wieso hält Balter überhaupt da aus? Also er meint, das wäre so oder so enttäuschend gewesen. Ich weiß nicht, ob ich da komplett mitgehen würde. Ich würde auch die Design Entscheidung, ich glaube, genau wie du, zum Teil ganz cool, gerade so dieser diffuse Hintergrund mit diesem roten Streifen da, das ist schon fein, und dieser leere Raum, der auch so unheimlich, unbequem, unlebenswert
wirkt. Es hat schon was Gefängnisartiges, dadurch, dass da eben sonst nichts anderes drin steht, außer eben dieses eine Glas mit dem einen Tisch und dem einen Sofa. So.
Ja. Nee, ich kann nicht mehr verraten, tatsächlich. Weil das wäre alles okay. So Spoiler-Territorium.
Es gab so ein paar Dinge, die ich interessant fand. Also lustig fand ich, ehrlich gesagt, fand ich tatsächlich irgendwie witzig mit diesem weißen Bademantel. Ich hatte so ganz starke Hotel-Vibes irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Also das war das eine. Dann fand ich das neue rote Kleid von Hetzix geil. Also das war ja dann ein Traum, wie sich rausstellte. Ja. Aber sie wurde uns ja immer in Rot präsentiert, aber sie hatte ja immer das gleiche Kleid. Dann diesmal hatte sie ein neues Kleid und das hat mir total gut gefallen. Mhm. Ich meine, klar, es war wieder so ein Sexy-Hexy-Ding mit irgendwie Ausschnitten, sodass du ganz viel Haut gesehen hast und so. Aber das hat mir richtig gut gefallen. Da dachte ich, ach guck, ich hoffe, wir werden dieses Kleid noch öfter sehen. dieser Traum war natürlich auch super weird. Ich meine, wir wissen ja, Unterbewusstsein und so ist immer eine wilde Geschichte. Aber dass dann am Ende Roslyn ihn geküsst hat und ihm erst da klar wurde, dass er träumt, das finde ich aber auch lustig, dass ihm in dem Moment klar wurde, dass er träumte.
Ich muss zugeben, ich weiß nicht, ob es ein gutes Bild vorbezeichnet, aber ich habe einen totalen Softspot für Balters weirde Sexträume. Egal ob es gute Träume sind, ob es Albträume sind, es hat immer irgendwas mit Sex zu tun. Selbst in seinen Albträumen will ihn Rosalind verführen mit so, ich weiß, du willst mich, Ball, Gaius. Und ich denke mir, oh Mann. Ey.
Du wolltest mich immer schon. Du hast immer schon für mich geschwärmt. Ja, also ich glaube, aber ganz ehrlich, ich schätze, am Anfang war es ja wirklich auch so, dass Bolter ja irgendwie mit allem rumgemacht hat, was bei Sex nicht auf dem Baum war. Und ich glaube, Roslyn fand er eine Zeit lang auch attraktiv. Also das ist ja nicht ganz irgendwie.
Ja, natürlich ist er eben auch ein kompletter Narzisst, der hat ja eine komplett übersteigerte Meinung von sich selber. Er geht ja wirklich davon aus, auch wenn er mit Six redet. Er sagt ja selber am Ende, als sie dann rausgeht und ihn da stehen lässt, sagt er, oh, vielleicht hätte ich hier doch ein bisschen mehr schmeicheln sollen, so mit den Schmeicheleien anfangen sollen, statt hey, ich bin der Größte, ihr braucht mich, nur ich kann dich heilen und so.
Aha. Übrigens war ich mir auch ganz kurz nicht sicher, ob die Six, die wir da sehen, Hetzix ist oder nicht. Ich meine, uns wurde ja sehr deutlich durch das Farbenspiel klargemacht, dass es nicht Hetzix ist, weil dieses Six, in dem Fall Caprica Six, trug ja ein schwarzes Kleid. Und dann dachte ich, das kann nicht Hetzix sein, die hat nichts Rotes an. Aber ich war einen kurzen Moment echt verwirrt und dachte, welche Six haben wir da jetzt vor uns? Ich frage mich halt auch, warum sie ausgerechnet jetzt mit ihm Schluss macht, weil sie hat quasi schon, also das sagt sie auch selber, sie hat ja schon so viel für ihn gemacht, also sie hat sich ja gegen ihre gegen ihre eigenen Leute gestellt, hat ja sogar die eine quasi getötet. Und also bei sowas denke ich mir auch immer, man ist dann schon so weit gegangen, wenn man jetzt den Rückzieher macht, dann war das quasi alles umsonst. Deswegen also dann doch lieber auf diesem Pfad bleiben und durchziehen bis zum Ende irgendwie, bis zum Bitteren. Ich weiß es nicht. Ich war überrascht, dass sie jetzt mit dem Schluss gemacht hat. Aber vielleicht, weil auch einfach dadurch, dass halt sich gezeigt hat, dass der Plan, den sie verfolgt hat mit ihrer Gruppe, sie hat ja dann quasi die ursprünglichen Pläne der Zelonia quasi gehijackt und mit ihrer Gruppe dann eben die anderen umgestimmt. Aber dass dieser Plan eben von dem gemeinsamen Existieren und dem Frieden mit den Menschen, dass der ja dann einfach nach hinten losgegangen ist und nicht geklappt hat. Was natürlich auch daran liegt, dass die Vorstellung von Frieden mit den Menschen, der zu lohnen, nicht wirklich Frieden mit den Menschen ist, sondern einfach natürlich eine Diktatur. Aber jetzt ist es alles schiefgegangen und dass sie dann für sich halt sagt, okay gut, also Trial and Error, wie haben wir es festgestellt, mein Plan war nix. Jetzt müssen wir halt wieder zurückgehen zum ursprünglichen Plan der zu lohnen. Und dann stelle ich mich da volle Kanne dahinter. Und dazu gehört halt auch, dass ich dann einfach mit Bolter breche. Ja. Aber ich verstehe es auch irgendwie, also ich verstehe es wirklich nicht, weil dann gibt es ja auch noch eben dieses Baby und wie viel weiß eigentlich Caprica Six? Also Head Six redet ja davon, dass das ein, also quasi der neue Erlöser ist.
Ja.
Aber das weiß Caprica Six nicht, oder?
Ist ganz schwierig. Ich glaube, fast alles, was ich sagen könnte, jetzt wäre okay, knallert gut, mit dem Spoiler-Territorium tatsächlich.
Aber auf jeden Fall, also mich hat es überrascht gehabt, dass sie jetzt Schluss gemacht hat mit ihm. Aber gut, sie hat es und jetzt ist Bolter da ganz alleine und halb gefangen.
Also
und
sagen wir mal so, dass das gemeinsame Kind mit dem Menschen zu zeugen, wie es eben jetzt Hilo und Buma vollzogen haben, was ja von Beginn an der Masterplan war, um dadurch eben nicht nur die Liebe für sich zu entdecken, sondern eben auch quasi ein zu lohnen, Menschenhybriden zu schaffen und damit eben auch zu beweisen quasi, wir können nicht nur Liebe fühlen, sondern uns eben auch fortpflanzen. Das ist ja alles Teil des Masterplans der Zylonen. Mhm. Und von daher, und Diana hat ja eben auch vom Orakel gesagt bekommen, das Baby quasi symbolisiert reine Liebe und wenn du es in den Arm hältst, wirst du menschliche Liebe fühlen oder das, was Menschen als Liebe begreifen, fühlen und so weiter. Also sagen wir mal so, die Wichtigkeit des Babys ist, glaube ich, allen klar. Dafür muss man nicht hetzig sein. Okay. Aber ansonsten bleibt eben ganz, ganz vieles offen. Ich gebe dir recht. Und deine Fragen sind auch komplett legitim.
Dass Diana da plötzlich so nackt rumsaß und sagt, ja, dann halt. Also ich meine, daran sieht man ja auch, dass er offensichtlich immer noch mit allen möglichen Leuten schläft, auch wenn er da gefangen ist.
Saß sie da nackt?
Also sie hatte ein Tuch.
Ja.
Über sich, aber das war mehr oder minder nur so eine Decke.
Ja gut, das ist eben auch, vor wem sollte sie sich verstecken, an Bord ihres eigenen Schiffes. Aber wir sehen auf jeden Fall, die Flotte ist doch groß, da sehen wir, glaube ich, 4 Baystars rumfliegen, ein Resurrection-Ship. Damit ist auch die Frage, glaube ich, beantwortet, falls man sie denn hatte, wie viele gibt es davon eigentlich noch? Also offenbar eine ganze Menge. Also die Zylonen sind weiterhin super mächtig und super gut ausgestattet und da hat die einzelne kleine Galaktika keine Chance gegen, wenn die denen jemals wieder begegnet. Ja.
Also mal gucken, wie das mit Bolter weitergeht. Während ich ja gedacht habe, der sitzt da jetzt irgendwie im Luxus und die Zylonen, also der ist auf der Seite der Zylonen, nehmen ihn auf in ihrem Schoß oder so, ist ja offensichtlich nicht der Fall.
Also ich glaube, vieles bleibt offen, aber eines ist klar, dieses argumentative Pfund, was Bolter bisher immer die Waagschale geworfen hat, so von wegen nur ich kann euch Menschlichkeit zeigen und ihr braucht mich und so weiter, das zählt anscheinend jetzt nichts mehr. Ja. Und ich glaube, dafür waren diese wenigen Minuten, die wir hier mit Bolter und Diana und Six haben, schon wichtig, weil man sieht eben einfach, okay, jetzt wo die das Baby haben und eben sich herausgestellt hat, sie können die Menschen nicht unterjochen, zumindest nicht ohne deren Widerstand, werden die Karten neu gemischt und dieses Ganze so, ja, aber hier, ich bin doch, nur durch mich findet ihr Erlösung und Liebe und so, das ist jetzt, glaube ich, vorbei, also der Drops ist gelutscht.
Ne? Ja.
Das war Verräter, Collaborators.
Dann sind wir durch, oder? Ja. Mehr oder minder schon.
Ich glaube, wir haben auch keinen Stuss erzählt. Ansonsten schreibt uns gerne galaktikapodcast@gmail.com oder tut das im Bahnhofskino Discord. Den könnt ihr erreichen, wenn ihr uns ein kleines Trinkgeld zuwerft unter patreon.com/bahnhofskino. Und du sagst immer gerne Hausaufgaben verteilen. Ich finde diese Hausaufgabe sehr, sehr schön mit denen. Gebt uns noch ein Sternchen, hinterlasst uns einen Kommentar bei den üblichen Plattformen. Ich glaube, bei Podcast Addict kann man das machen, bei Apple Podcasts, bei Spotify. Wir freuen uns sehr darüber.
Genau, empfiehlt uns mindestens eine Person weiter, die uns noch nicht kennt.
Von eurer Empfehlung, von eurem guten Wort und von eurer Treue. Danke fürs Zuhören. Danke dir, Britt-Marie.
Ja, danke dir.
Bis nächste Woche.
Bis dann, ciao.
Bye, bye.
I am issuing a general pardon for every human being in this fleet. This will not be a popular move today, but I truly believe that this is the only way for us to move forward in strength, in a spirit of healing and reconciliation.